Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen zur heutigen Mutmachgeschichte. Ich spreche heute mit Tamara Schwab, die als Autorin, Speakerin und Coach ihre Erfahrungen rund um ihre Herzerkrankung heute an andere weitergibt. Wir sprechen über die großen Herausforderungen, die eine Herzerkrankung mit sich bringt, über Resilienz und den Umgang mit einem Lebensweg, der weder planbar noch vorhersehbar war. Liebe Tamara, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns Einblick in deine Geschichte zu geben. Herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, du bist mit Mitte 20, glaube ich, ne, wortwörtlich von deinem Herzen auf voller Fahrt ausgebremst worden.
Ja, genau.
Was da genau passiert ist, da kommen wir gleich noch dazu. Aber damit wir ein Bild davon haben, wie deine volle Fahrt so ausgesehen hat, wie war denn dein Leben zu diesem Zeitpunkt? Was hast du gemacht? Wie hast du gelebt? Wie sah das aus?
Also ich war gerade so am Ende meines Studiums und war gerade dabei, in meinen neuen Job zu starten und im Prinzip eigentlich in jeglicher Hinsicht bereit fürs Leben. Mhm. Ich wollte jetzt eigentlich mit der Karriere beginnen. Ich war sehr ehrgeizig. Ich habe viel Sport gemacht. Ich wollte jetzt endlich auch reisen, nachdem jetzt dann auch hoffentlich bald dann das Geld da ist, wenn man einen festen Job hat und so weiter. Und von daher, ja, eigentlich war ich total bereit fürs Leben. Und plötzlich hat mir aber dann mein Herz so ein bisschen den Stecker gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Was genau ist da passiert, was dich ausgebremst hat?
Ich hatte im Alter von 24 einen plötzlichen Herzstillstand oder einen plötzlichen Herztod, so nennt man das auch, im Fitnessstudio. Da habe ich gerade auf dem Fahrrad trainiert, es war ein Sonntagabend, ich wollte eigentlich einfach nochmal ein bisschen Sport machen am Wochenende und dann entspannt den Tag auf der Couch ausklinken lassen. Und ja, leider war das dann aber eben nicht, oder war der Tag nicht geendet auf der Couch, sondern auf der Intensivstation im künstlichen Koma, nachdem ich eben vom Fahrrad runtergefallen bin mit dem Herzstillstand. Ich bin dann damals von 5 Jungs 45 Minuten lang reanimiert worden im Fitnessstudio, bis dann endlich der Notarzt und der Rettungswagen da war und die mich dann ins Krankenhaus gebracht haben. Und ja, Gott sei Dank bin ich dann einen Tag später wieder geweckt worden und die Jungs haben so einen bombastischen Job gemacht, dass ich keinerlei kognitive bleibende Schäden davongetragen habe.
Unglaublich eigentlich sowas, oder? Also hattest du davor schon mal in irgendeiner Art und Weise Probleme mit dem Herzen?
Ich hatte anderthalb Jahre vorher das erste Mal schon so ein bisschen was gemerkt. Also ich hatte so einen Druck auf der Brust und so eine innere Unruhe die ganze Zeit, was ich so von mir nicht kannte. Und da war ich auch gerade in einer sehr stressigen Zeit. Und dann bin ich damals halt zum Hausarzt irgendwann, ne, nachdem man schiebt das ja auch gerne so vor sich her und ach nee und ist ja nix und geht schon. Und aber nachdem das eben ein paar Monate lang einfach nicht besser wurde, bin ich dann zum Hausarzt und der hat ein Langzeit-EKG damals gemacht, festgestellt, dass ich Herzrhythmusstörungen habe und mich zum Kardiologen weiterverwiesen. Und damals hieß es, ich habe wahrscheinlich eine Herzmuskelentzündung. Also ich habe vielleicht irgendwann mal krank Sport gemacht und dadurch hat sich das Herz eben entzündet. Und das ist deswegen ist dann eine Herzmuskelentzündung daraus entstanden. Mhm. Und ja, da durfte ich dann damals anderthalb Jahre im Prinzip keinen Sport mehr machen. Dann waren die Ärzte sich eigentlich sicher, ja, also das wird jetzt verheilt sein, das wird jetzt wieder alles gut sein. Und dann habe ich eben mit dem Sport wieder angefangen und zwei Monate später ist dann damals dieser Herzstillstand passiert im Fitnessstudio.
Okay. Was hat es mit dir gemacht? Wie bist du damit umgegangen? So, also ich stelle mir das ganz furchtbar vor.
ja, das war echt nicht einfach. Also es war erstmal was total unrealistisch, weil mit 24 einen Herzstillstand zu haben und im Prinzip ja fast tot gewesen zu sein, das ist was man echt schwierig begreifen kann in dem Alter. Oder ich weiß auch gar nicht, ob das mit dem Alter zusammenhängt oder ob das insgesamt einfach ein Fakt ist, der sehr
so aus dem Nichts
schwierig
kommt,
zu
auch
greifen
einfach,
ist.
gell?
Ja, genau, so von heute auf morgen. Ich habe dann damals auch, nachdem ich wieder wach wurde, habe ich einen Defibrillator implantiert bekommen, damit das eben nicht nochmal passieren kann, dass der dann gleich Elektroschocks abgeben kann. Damit war ich aber automatisch auch schwerbehindert. Also man hat mit einem Defibrillator automatisch einen Grad der Behinderung von 50 und damit ist man schwerbehindert. Und das hat dann schon viel mit mir gemacht. Also nachdem ich erstmal ums Überleben gekämpft habe und dann irgendwie wieder halbwegs da war und mir auch wieder ein paar Dinge merken konnte, weil am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis durch die lange Reanimation. Das hat sich aber dann Gott sei Dank wieder gelegt und ich konnte mich wieder an Dinge erinnern. Und nachdem so mal das so die kritischste Phase überstanden war, ich dann auf der Reha war und Zeit hatte nachzudenken, ist mir dann auch erst so richtig bewusst geworden, was da eigentlich passiert ist und was das jetzt vielleicht auch für mich bedeutet. Also schwerbehindert sein, das heißt, dass ich wahrscheinlich viele Dinge nicht mehr machen kann. Ich wusste nicht, wie geht es mit meinem Herz überhaupt weiter. Also kann ich überhaupt jemals nochmal so viel Sport zum Beispiel machen, wie ich früher immer gemacht habe? Kann ich überhaupt Karriere machen und meinen Körper wirklich belasten in Zukunft? Da waren ganz viele Fragezeichen. Und all das an einem Punkt, wo man eigentlich voll loslegen möchte, war definitiv nicht einfach. Und dazu kam dann halt auch noch die Belastung durch die oder für die Familie. Weil ja, bei meinem Papa stand damals die Polizei vor der Tür und hat ihm verkündet, dass seine Tochter einen Herzstillstand hatte und sie nicht wissen, ob ich überlebe. Und das war natürlich auch für uns als Familie extrem belastend und schwierig, damit umzugehen, auch mit diesen ja doch traumatischen Erlebnissen.
Wurde dir damals irgendein Grund genannt von den Ärzten, warum das passiert ist oder eine Prognose, wie das weitergehen würde, ob sowas jetzt häufiger sein könnte oder ob das jetzt eine einmalige Sache war? Wusstest du da irgendwas darüber, was da in dir passiert ist?
Ja, relativ wenig, ehrlich gesagt. Also es hieß damals, ich habe wahrscheinlich eine Narbe auf dem Herz durch die vergangene Herzmuskelentzündung und deswegen ist es vielleicht passiert oder wahrscheinlich passiert. Das war so der Verdacht. Ja, aber also ob das nochmal passiert, sie haben mir ja damals diesen Defibrillator implantiert mit der Aussage, naja, das ist jetzt ihre Lebensversicherung, aber die werden sie wahrscheinlich eh nie brauchen. Und von daher bin ich, glaube ich, relativ blauäugig erstmal da rausgegangen und dachte mir, ja, okay, dann also versuche ich mich jetzt einfach wieder aufzurappeln und dann trotzdem erstmal wieder weiterzumachen. Also so diese ganze Tragik der Situation habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich begriffen, weil ich auch einfach zu wenig von der Klinik oder von den Ärzten aufgeklärt worden bin und viel zu viele Fragezeichen damals im Raum standen. Und die Fragezeichen, die haben sich ja, also das hat sich ja über Jahre tatsächlich gezogen, bis wirklich klar war, was denn meine Ursprungserkrankung ist.
Nämlich?
Ich hatte einen genetischen Defekt. Das heißt, ich hatte von klein auf im Prinzip einen Gendefekt, der dafür sorgt, dass das Herz von selber Stück für Stück vernarbt. Und diese Vernarbungen führen eben zu Herzrhythmusstörungen und Herzstillständen. Das heißt, die Diagnose habe ich erst 5 Jahre nach der Erstdiagnose Herzmuskelentzündung bekommen. Also es hat 5 Jahre gedauert, bis die Ärzte endlich verstanden haben, dass es keine Herzmuskelentzündung ist. Das Problem ist, das sieht in der Biopsie oder in dem MRT sieht es gleich aus im Herz. Aber es war eben nicht durch, ich habe krank Sport gemacht und bin selber an meiner Erkrankung schuld sozusagen, sondern ein genetischer Defekt, den man auch nicht reparieren kann. Und dadurch hat man eben, bevor man das wusste, ganz viele Therapien ausprobiert und ganz viel gemacht und getan, was aber eben alles nicht wirklich geholfen hat, weil, wie im Nachhinein dann rauskam, das ein Gendefekt war und Gene kann man einfach nicht reparieren. Ja.
Und dieser Gendefekt, der hat sich aber ausschließlich auf das Herz ausgewirkt?
Ja, genau. Also es gibt manche Menschen, die den Geneffekt haben, die haben noch so krauses Haar und so. Also es gibt noch so ein paar andere Merkmale. Das ist aber bei mir nicht der Fall. Es gibt viele, bei denen es wirklich nur das Herz betrifft. Der Geneffekt äußert sich auch unterschiedlich bei Menschen. Also bei manchen viel stärker als bei anderen. Er weiß auch mittlerweile, dass mein Papa den Gendefekt hat. Und mein Papa hat so gut wie keine Probleme. Also er hat immer mal wieder so ein bisschen Herzrhythmusstörungen sein Leben lang, aber das ist jetzt nichts, was in irgendeiner Art und Weise jemals lebensbedrohlich für ihn war. Also er hat da einfach Glück gehabt und ich sehr viel Pech.
Okay. Ja. Wie ist es denn für dich weitergegangen danach? Hast du den Defibrillator nochmal gebraucht oder wie hat sich das alles auch insgesamt mit deinem Herzen weiterentwickelt?
Also ich habe mich versucht, erstmal wieder zurückzukämpfen, habe die Reha gemacht, habe wieder mit dem Sport angefangen und alles, bin dann auch wieder in die Arbeit gegangen und habe aber relativ schnell nach dem Herzstillstand für mich festgestellt, irgendwas passt immer noch nicht. Also ich habe immer noch so einen Druck auf der Brust, immer noch so eine innere Unruhe, wie ganz am Anfang damals. Und ich habe da nicht locker gelassen, bin dann nochmal zu einem anderen Kardiologen gegangen, der hat sich das lange angeguckt und festgestellt, ja, also da stimmt was immer noch nicht so richtig. Und bin dann daraufhin ins Krankenhaus, dann haben die nochmal eine neue Therapie bei mir gestartet und nach der Therapie war mein Urlaub geplant, also ich hatte schon länger Urlaub gebucht gehabt nach Ibiza. Wollte dort eigentlich mal runterkommen, entspannen und mal verarbeiten, was da so in den vergangenen Monaten passiert ist. Ja, das ging aber dann leider nur einen Tag gut.
Ganz kurz mal, also wie lange war das nach dem Fitnessstudio-Vorfall?
Ungefähr ein halbes Jahr später.
Ah ja, okay.
Genau. Genau, und dann ja, bin ich da in Urlaub gefahren und nach einem Tag, am nächsten Morgen im Frühstücksraum, hatte ich plötzlich wieder gefährliche Rhythmusstörungen und im nächsten Moment bekam ich dann auch schon den ersten Schock von meinem Defibrillator. Dann kam der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte.
Hast du gemerkt, dass sich das angekündigt hat irgendwie? Also hast du da gespürt, dass da was mit dir passiert?
Ja, also ich hatte schon gemerkt, dass ich immer wieder so Herzrhythmusstörungen habe an dem Tag und mein Plan war eigentlich, da aufzustehen und nochmal ins Zimmer zu gehen, mich nochmal hinzulegen, weil ich schon gemerkt habe, mir geht es irgendwie nicht so dolle. Und dann, als ich aufgestanden bin, keine Ahnung, 3-4 Schritte gegangen und plötzlich habe ich schon gemerkt, oh, jetzt passiert gerade was, jetzt geht was los. Und in dem Moment bekam ich dann auch schon den ersten Schock. Also das geht innerhalb von Sekunden im Prinzip.
Okay.
Ja, genau, und hatte dann 5 Schocks vom Defi bei vollem Bewusstsein. Das ist, oder kann man sich vorstellen, wie, vielleicht hat mal jemand so aus Versehen einen Elektrozaun gefasst, dann hat man so ein Gefühl dafür, das 10-fach so stark in der eigenen Brust, ohne Ausknopf. Das war für mich auch, ich glaube, in meiner ganzen Geschichte das Traumatisierendste, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Definitiv, klar. Weil diese Schocks einfach so verdammt schmerzhaft sind. Und ich leider, es gibt viele Menschen, die das nicht erleben, die sind vorher ohnmächtig und dann schockt der Defi erst. Bei mir war es leider so, oder es ist bei jungen Leuten häufig so, dass sie eben noch bei Bewusstsein sind und dadurch das halt einfach miterleben. Und das ist, es würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind wünschen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das glaube ich, also. Das, aber ja, Wahnsinn, genau. Also dass dieses Gefühl von, ne, also ja wirklich eigentlich, als du ja quasi herztot warst, so dieses Gefühl trotzdem nicht stärker war als diese Schocks, ist ja auch, hätte ich so nicht gedacht. Also dass das emotional irgendwie, ja gut, aber auf der anderen Seite, also im Endeffekt ist ja das Gleiche passiert, ne? Nur zusätzlich hattest du dazu noch Schmerzen.
Ja, also ich sag mal so, den Herztod, den kriegt man ja nicht mehr mit. Da wird man ja einfach nur ohnmächtig und kurz danach stirbt man. Von daher ist das jetzt nicht mit Schmerzen oder Ähnlichem verbunden oder mit wirklicher Präsenz in dem Moment. Und bei dem Defibrillatorschocks war ich halt einfach zu, da war ich da. Zu 100% war ich da und musste das einfach über mich ergehen lassen und konnte nicht sagen, jetzt vorbei oder Schluss oder Ende oder was auch immer. Das geht ja einfach nicht. Und ja, von daher, das war echt schlimm, vor allem, weil ich habe noch mitgezählt und ich wusste, also ich keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich wusste auch, nach 5 Schocks hört er erstmal auf, der Defibrillator, der muss sich dann neu laden und dann kann er erst wieder die nächsten Schocks abgeben, das dauert dann, keine Ahnung, eine Minute oder so, ich weiß es nicht. Ich wusste, der hört jetzt erstmal auf, habe dann noch meinem damaligen Freund zugerufen, jetzt musst du loslegen. Und bin dann ohnmächtig geworden. Und dann hat tatsächlich er mich wieder reanimieren müssen, weil das kam dann später, ein paar Wochen später raus, der Defibrillator war falsch implantiert. Und dadurch hat er eben konnte er die Schocks abgeben, aber er hat mein Herz nicht komplett erreicht mit den Schocks und dadurch konnte er die Herzrhythmusstörungen nicht beenden. Und deswegen hatte ich dann trotzdem wieder einen Herztod und musste wieder zurückreanimiert werden oder musste gerettet werden durch eine externe Person.
Und das hat er aber geschafft, also wow auch. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich, also gut, aber vielleicht wussten auch alle in deinem Umfeld, wie zu reagieren ist und was genau man da tun muss, oder?
Ja,
oder kam dann recht schnell medizinisches Personal? Achso, okay.
Nee, also er war Ersthelfer in seinem Unternehmen, von daher wusste, was er zu tun hat. Es war wohl damals dann auch, also als ich dann wenig später wieder wach wurde, war natürlich voll viel Gewusel um mich rum und da kam dann wohl auch ein Gynäkologe, ich glaube, der hat dort Urlaub gemacht und war dann noch da und aber erst nach einer Stunde wieder mal kam der Rettungsdienst aus Ibiza-Stadt hergefahren und hat mich dann abgeholt und mich dann ins Krankenhaus gebracht. Also ich war leider wieder eine Stunde ohne wirkliche, sag ich mal, medizinische Versorgung und musste irgendwie schauen, dass ich ruhig bleibe und auch mein Herz ruhig bleibt, nicht, dass nochmal irgendwelche Schocks kommen, nochmal starke Herzrhythmusstörungen. Das war schon, nicht einfach, die Situation, definitiv.
Okay, und dann warst du dort im Krankenhaus und letzten Endes wusstest du wahrscheinlich, also das ist jetzt kein Zustand, sondern dass du alle paar Monate irgendwie wieder an den Punkt kommst.
Ja, ich glaube, damals da kam es das erste Mal die wirkliche Realität auf mich eingeprasselt. So dieses, okay, es war keine einmalige Sache. Das ist mein neues Leben. Und das wird mich wahrscheinlich jetzt für lange, lange Zeit begleiten, wenn nicht sogar mein ganzes Leben lang. Und das war schon, also die Erkenntnis beim zweiten Mal war wesentlich härter und wesentlich heftiger, als das beim ersten Mal der Fall war. Das erste Mal war noch so ein, ja okay, das war eine einmalige Sache, das wird mir sicher nicht nochmal passieren. Und außerdem, ich habe ja jetzt den Defi und so weiter. Beim zweiten Mal, war das dann doch anders. Das Vertrauen in den Defi war weg in dem Moment natürlich. Große Fragezeichen, okay, wie geht's jetzt weiter? Ist das jetzt mein Alltag? So können wir ja gar nicht weitermachen und so weiter. Also da waren ganz viel Unsicherheit, gleichzeitig diese traumatischen Erlebnisse. Ich hatte Panikattacken, ich konnte nicht mehr schlafen. Also das war schon eine der härtesten Zeiten, würde ich sagen. Ja.
Und also als du dann zurück in Deutschland warst, könnte ich mir vorstellen, dass du dir da dann nochmal irgendwie eine Fachmeinung geholt hast. Wie ging es dann da für dich weiter? Also war dann da gleich klar, wohin der Weg gehen würde? Oder habt ihr da nochmal irgendwie Dinge ausprobiert? Wie ging es dann für dich weiter?
Also ich bin im Flieger dann zurück nach Deutschland gebracht worden. Und also mir ging es wirklich schlecht. Und dann kam der Arzt damals aus dem Klinikum, wo ich auch den Defibrillator implantiert bekommen hatte, auf mich zu und meinte, Frau Schwab, was stellen Sie sich denn so an? Also der Defi hat die Welle gefunden, was so nach dem Motto, was habe ich denn jetzt für ein Problem eigentlich?
Dachte mir nur, sympathisch.
Ja, genau. Dachte mir nur, komisch, dass ich ein Problem habe, wenn er mir nicht geholfen hat. Also irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen. Aber das ist nicht eingesehen worden. Ich bin dann relativ schnell wieder nach Hause geschickt worden. Zwei Wochen später wieder gefährliche Rhythmusstörung, wieder ins Krankenhaus gekommen. Damals dann aber in Kempten. Und von Kempten bin ich dann nach München gebracht worden, weil die Krankenkasse einfach es nicht zahlt, dass ich bis nach Nürnberg komme, wo ich herkomme, sondern eben in das nächste größere Krankenhaus. Und das war halt damals München. Und die haben mich dann länger untersucht und haben festgestellt eben, dass der Defibrillator falsch implantiert ist. Also das kam erst da raus. Okay. Und die haben das dann korrigiert.
Du warst dann dort im Herzzentrum, oder?
Ja, genau. Ich war da im Herzzentrum. Die haben den Defibrillator dann korrigiert, also nochmal neu implantiert und haben eine Verödung am Herz gemacht. Also das heißt, die haben die Stellen, die diese Herzrhythmusstörungen verursachen, verbrannt. Und dadurch können diese Stellen keine Fehlsignale mehr senden und dadurch Herzrhythmusstörungen provozieren. Das hat man gemacht, dann bin ich wieder nach Hause gekommen, ein halbes Jahr später wieder Herzrhythmusstörung, wieder ins Krankenhaus gekommen, wieder eine Ablation, also wieder diese Verödung gehabt. Dann ging es, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein halbes oder dreiviertel Jahr gut, dann bin ich wieder ins Krankenhaus gekommen. Also es war ein ewiges Hin und Her und ein Notarzteinsatz nach dem nächsten, ein Versuch nach dem nächsten. Ich bin dann irgendwann weitergeleitet worden vom Herzzentrum nach Berlin, weil es da so Koryphäen gibt in Sachen Herzmuskelentzündung. Ich hatte ja immer noch die Diagnose Herzmuskelentzündung. Dann hat man da alle möglichen, sogar Off-Label-Therapien ausprobiert, die aber auch nichts geholfen haben. Und ja, also es ging insgesamt knapp dann nochmal 3 Jahre nach dem zweiten Herzstillstand hin und her mit Klinikaufenthalten, Therapien, Notarzteinsätzen und so weiter und so fort, bis ich festgestellt habe für mich, ich kann nicht mehr alleine leben. Also ich habe damals...
Ja, ich frage mich das gerade, wie hast du denn damals gelebt? Also so ja. Nie zu wissen, was morgen ist quasi, wann du wieder im Krankenhaus landest, wie du... Also hast du da gearbeitet? Hattest du einen richtigen Alltag? Hast du dich noch getraut, irgendwie Dinge zu tun, die dir Spaß gemacht haben? Oder hast du irgendwie echt versucht, so schonend wie möglich, dass bloß nichts wieder passiert?
Naja, schwierig. Also es war... Ich habe immer wieder versucht, dann zu arbeiten, immer wieder zwischendrin, dann wieder für ein paar Monate gearbeitet, dann war wieder der nächste Einsatz, ein Notarzteinsatz, dann kam ich wieder ins Krankenhaus, dann war ich erstmal wieder krankgeschrieben. Thema Autofahren war auch so eine Sache natürlich, weil auch immer, wenn der Defibrillator geschockt hat, danach hatte ich erstmal wieder 3 Monate Fahrverbot, dann durfte ich auch wieder nicht fahren und ich muss auch sagen, auch in den Zeiten, wo ich dann fahren durfte, hatte ich ein echt schlechtes Gefühl, weil ich mir immer dachte, was ist denn, wenn jetzt mein Herz losgeht und ich stehe auf der Autobahn oder fahre auf der Autobahn, was passiert dann? Ich bin nach Ibiza bin ich nicht mehr weggeflogen, auch das habe ich mich dann nicht mehr getraut, aufgrund der Erlebnisse in Ibiza eben. Und sonst, ich würde sagen, ich habe im Prinzip 3 Jahre eigentlich fast das Leben einer 80-Jährigen geführt, würde ich mal behaupten, weil ich eigentlich nur noch daheim war, kaum mehr Sport gemacht habe, eigentlich nur noch bei Ärzten saß und das höchste Gefühl irgendwie Netflix und ein Spaziergang war, so ungefähr. Also das war schon echt schwierig in der Zeit. Ich habe dann angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Das war dann noch was, was mir so ein bisschen Halt gegeben hat, Orientierung gegeben hat, mich produktiv hat fühlen lassen. Das war was, das konnte ich daheim machen, wenn ich sitze. Das waren dann halt so Sachen, die ich mir dann neu drum mein Leben drumherum gebaut habe, sozusagen, dass ich nicht ganz den Lebensmut verliere, weil das war definitiv keine leichte Zeit. Und wie gesagt, ich habe noch alleine gelebt. Zwar immer mal wieder dann zwischendrin dann bei meinem Vater, wenn es halt, wenn wieder irgendeine OP war und ich irgendwie wieder eingeschränkt war oder wenn ich nicht fahren konnte und so weiter. Und irgendwann habe ich aber dann gemerkt, das geht so einfach nicht mehr. Ich habe im 3. Stock ohne Aufzug gewohnt, alleine in meiner Wohnung ursprünglich. Und ich hatte immer wieder Herzrhythmusstörungen, wenn ich die Treppen hochgelaufen bin. Ich hatte panische Angst, schon morgens, wenn ich wusste, ich muss abends diese Treppen wieder hochlaufen, dass mir vielleicht schwarz vor Augen wird, dass ich wieder einen Herzstillstand habe, dass ich dann in der Wohnung liege und keiner kriegt's mit. Das waren alles so Gedanken, die da permanent in meinem Kopf rumgeschwirrt sind. Und deswegen habe ich dann eben 20, das war tatsächlich mit Corona, habe ich entschieden, dass ich jetzt zurück zu meinem Vater ziehe. Dann war ich mit 27 war ich da. Was jetzt nicht einfach für mich war, weil seit ich 18 war, habe ich schon alleine gelebt und plötzlich musste ich jetzt wieder bei Papa ins Kinderzimmer einziehen. Aber ich habe diese Sicherheit gebraucht. Ich habe einfach, ich hatte zu viel Angst im Alltag und dadurch habe ich dann auch wieder einen neuen Kardiologen mir gesucht, weil mein Alter dann eine halbe Stunde weg war oder 40 Minuten weg war und ich habe ja regelmäßig Medikamente und alles gebraucht. Deswegen bin ich dann zu einem neuen hier in meiner Kleinstadt gegangen und der war tatsächlich dann mein Gamechanger. Der hat das allererste Mal, obwohl ich vorher bei allen möglichen Koryphäen war, das erste Mal wirklich meine Krankheit hinterfragt und kam auf die Idee, einen Gentest zu machen. Und dann kam eben raus, dass ich keine Herzmuskelentzündung klassisch habe, sondern dass ich einen Gendefekt habe. Das hat er herausgefunden.
100 Sekunden Herzwissen. Die ARVC oder ALVC. Die arrhythmogene Kardiomyopathie der rechten oder linken Herzkammer ist eine seltene genetisch bedingte Herzerkrankung. Dabei verändert sich der Herzmuskel schleichend. Gesundes Muskelgewebe vernarbt nach und nach. Das klingt zunächst strukturell, hat aber vor allem eine elektrische Folge. Das Herz wird anfälliger für Herzrhythmusstörungen. Weil dieselbe Symptomatik auch nach Herzmuskelentzündungen auftritt, wird die Krankheit häufig damit verwechselt. Und genau das ist das zentrale Problem dieser Erkrankung. Denn während nach auskurierten Herzmuskelentzündungen Sport wichtig ist, um das Herz wieder zu stärken, verstärkt Belastung für das Herz-Kreislauf-System die genetisch bedingte arrhythmogene Kardiomyopathie. Der Grund: durch den erhöhten Druck und die stärkere Beanspruchung können sich die krankhaften Veränderungen schneller entwickeln. Und vor allem steigt das Risiko für gefährliche Herzrhythmusstörungen deutlich an. Deshalb gehört die Anpassung der körperlichen Belastung zu den wichtigsten Bausteinen der Therapie. Das Behandlungsspektrum ist insgesamt breit und hängt stark vom individuellen Verlauf ab. Es reicht von regelmäßigen Kontrollen und Medikamenten zur Stabilisierung des Herzrhythmus bis hin zum Einsatz eines implantierten Defibrillators, also eines Geräts, das lebensbedrohliche Rhythmusstörungen erkennen und beenden kann. In manchen Fällen können auch Katheterablationen helfen, also gezielte Verödungen von Bereichen im Herz, die die Rhythmusstörungen auslösen. Aber es gibt Verläufe, in denen die Erkrankung sehr aggressiv ist. Wenn Rhythmusstörungen trotz aller Maßnahmen immer wieder auftreten oder sich die Herzfunktion stark verschlechtert, kann als letzter Schritt auch eine Herztransplantation notwendig werden, wie bei Tamara. Was wichtig bleibt: ARVC und ALVC verlaufen sehr unterschiedlich. Eine enge medizinische Begleitung und individuell angepasste Therapie sind entscheidend. Und hat das was für dich verändert oder für die Prognose oder für das weitere medizinische Vorgehen?
Also für mich hat es erstmal schon was verändert. Es hat auch was mit mir gemacht. Und muss sagen, tatsächlich war es sogar fast eine Erleichterung, würde ich sagen. Auch wenn ich wusste, das ist nicht reparabel und man kann nichts machen. Auf der anderen Seite hatte ich halt eben endlich meinen Zettel an meiner Krankheit. Das hat mir erklärt, warum alle Mühen nichts gebracht haben. Weil man es einfach nicht reparieren kann. Und alleine diese Erkenntnis hat mir einfach schon viel, ja, irgendwie gebracht, so mental.
Das glaube ich.
Gleichzeitig war natürlich dann auch im Raum gestanden, von wem habe ich es und ist noch jemand anderer bei uns betroffen? Ist es dann noch irgendwo so eine tickende Zeitbombe in unserer Familie? Das ist dann damals eben gecheckt worden. Dann kam eben auch raus, dass unter anderem mein Papa den Gendefekt hat. Und ja, ansonsten therapietechnisch hat sich aber nicht viel verändert. Ich habe Sportverbot lebenslang bekommen. Das ist das Einzige, was man machen kann, weil Sport die Krankheit schlimmer macht. Und das war wahrscheinlich auch
oft. Und Sport bedeutet richtig so Leistungsgrenze oder darfst du auch nicht schwimmen gehen oder so?
Ja, selbst, also alles, was schon den Puls weiter nach oben treibt als spazieren gehen, war schon kritisch. Und das war auch immer wahrscheinlich das Problem, weil die Ärzte immer gesagt haben, ja, du musst wieder Sport machen, weil Sport ist gut fürs Herz. Aber am Ende haben wir eigentlich damit die Ärzte immer wieder etwas geraten, was mein Herz noch weiter belastet hat. Und vielleicht ist auch deswegen immer wieder diese gefährlichen Situationen aufgetreten, weil ich halt immer wieder weiter versucht habe, Sport zu machen. Genau, also von daher, das war die einzige Änderung. Alles andere hatte ich ja schon, also den Defi, den hatte ich ja schon. Recht viel mehr kann man einfach nicht machen. Und ja, dann habe ich erstmal wieder versucht, mein Leben so weiterzuführen. Und ein halbes Jahr später hatte ich aber dann wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen. Das war jetzt sind wir mittlerweile im Mai 2021. Da bin ich in München gewesen bei meiner besten Freundin. Ich wollte eigentlich nur einen Abend bei ihr verbringen, eine Nacht, und dann am nächsten Tag wieder nach Hause fahren. Und ja, aus dieser einen Nacht sind dann am Ende 144 Nächte geworden.
Weil? Erzähl mal.
Weil ich dort ins Krankenhaus kam durch die Herzrhythmusstörungen. Ich hatte eine OP, wieder diese Verödung am Herz. Mhm. Und das war auch das Einzige, was man noch machen kann bei dieser Erkrankung. Und dann bekam ich nach dieser Ablation insgesamt 8 Schocks von meinem Defibrillator, also einen halben Tag später.
Okay.
Und damit war klar, wir haben jetzt alles probiert. Es gibt nichts mehr, was man machen kann. Ich bin offiziell austherapiert.
Mhm.
Und austherapiert heißt ja normalerweise, dann folgt palliativ.
Yeah.
In meinem Fall gab es eben Gott sei Dank noch eine allerletzte Option. Und das war das Thema Herztransplantation. Und ja, mit.
Das ist ja nochmal, oder? Ich meine, dann bist du Ende 20 und dann heißt Herztransplantation. Also, das ist ja wirklich. Okay.
Ja.
Wie war das dann für dich? Also, hast du gedacht, okay, es gibt einen Weg so? Oder war das dann für dich auch nochmal so ein Schock zu sagen, okay, also, das jetzt halt nochmal. Irgendwie eine massive Unsicherheit, ja. Also man weiß ja auch, oder ich schätze mal, das war ja damals jetzt auch nicht groß anders, dass die Spendesituation in Deutschland jetzt nicht wahnsinnig gut ist. Mhm. Und dann ist ja auch immer die Frage, wie verträgt der Körper so ein fremdes Organ? Also war das für dich eher was, wo du gedacht hast, okay, ich sehe hier eine Perspektive, mhm. oder war es für dich eher wieder ein Gefühl von Unsicherheit?
Ich muss sagen, ich hatte mich mit dem Thema schon länger beschäftigt gehabt.
Mhm.
Bei mir ist schon nach dem zweiten Herzstillstand ist mir von einer Assistenzärztin in Nürnberg damals gesagt worden, ja, sie können sich ja mal schon mal so Gedanken drüber machen. Das wird sicher in den schon, also noch lange nicht auf sie zukommen, aber mhm. machen sie sich vielleicht mal so grundsätzlich Gedanken darüber. Und
okay.
seitdem hat mich dieses Thema eigentlich gar nicht mehr so richtig losgelassen.
Mhm.
Ich habe dann auch Menschen kennengelernt, also einen, ich komme aus Roth, da findet ja ein großer Triathlon mhm. Statt. Und ich habe 2019 war es, glaube ich, gesehen, dass jemand dort startet mit Spenderherz.
Mhm.
Und fand es total faszinierend, dass da jemand mit Spenderherz
ja.
einen ganzen, ja im Prinzip Ironman-Distanz macht. Und damals habe ich dann dem über Instagram geschrieben und wir haben uns tatsächlich dann auch am Tag nach dem Rennen getroffen und mhm. ich habe mich viel mit ihm unterhalten und für mich war er dann so ein bisschen mein Role Model oder meine Perspektive, weil ich gesehen habe, okay, krass, das ist mit Spenderherz möglich.
Mhm.
Das heißt, ich könnte mit einem Spenderherz wieder ein fast normales Leben führen. Und
mhm.
das war das, was das, damit habe ich das Spenderherz immer verbunden. Und dann kam dieser Punkt, okay, jetzt sind wir vielleicht zu weit, jetzt brauche ich vielleicht auch ein Herz.
Mhm.
Und für mich war das, dieser Satz war für mich die größte Erleichterung und der größte Hoffnungsschimmer,
okay.
den ich hätte haben können. Weil okay. klar war für mich an dem Punkt, ich will dieses Leben, so wie es jetzt gerade ist, nicht mehr führen. Ich kann
mhm.
dieses Leben auch so nicht mehr führen. Ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr länger kämpfen ohne Ausblick. Also ich war wirklich am Ende mental
mhm.
und dann kam eben so dieser Hoffnungsschimmer Transplantation. Das wollte man dann auch angehen. Dann habe ich einen neuen Arzt bekommen, der hat mich dann plötzlich, der hatte 180-Grad-Wendung hingelegt und meinte, mhm. nee, also so wie Sie hier im Bett liegen, haben Sie keine realistischen Chancen auf ein Herz. Das hat mir natürlich erstmal wieder meine Welt dann zusammengebrochen. Ja, also ich hatte ein Händchen für empathielose Ärzte.
Mhm.
Und da habe ich dann aber entschieden, also da war ich, glaube ich, dann das erste Mal doch sehr stark und habe
mhm.
Das erste Mal Konter gegeben und gesagt, nee,
okay.
ich werde jetzt nicht, er wollte mich entlassen,
mhm.
meinte ich, nee, ich werde nicht aus diesem Krankenhaus rausgehen, weil ich genau weiß, dann wird mir wieder kein Mensch helfen und ich muss wieder warten, bis wieder was Gefährliches passiert und ich dann ins Krankenhaus komme
mhm.
und dass es dann weitergeht. Und habe mich auf die Hinterbeine gestellt und habe tatsächlich dann über Umwege, über eine Selbsthilfegruppe, andere Ärzte am nächsten Tag dann einen Termin in einem anderen Münchner Klinikum, im LMU-Klinikum,
mhm.
in der Transplantationsambulanz bekommen. Und habe mich dort vorgestellt bei den wirklichen Experten, die auch Ahnung von dem Thema
mhm.
haben, nicht so wie der andere Arzt. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, also sie haben absolut reelle Chancen. Wir lassen sie auch nicht mehr raus aus dem Krankenhaus. Wir werden
mhm.
jetzt diese Voruntersuchungen starten und dann werden wir versuchen, sie zu listen. Und dann hoffen wir, dass sie zeitnah ein Herz bekommen und wir damit das Leben retten.
Und also ich stelle mir das total seltsam vor, irgendwie auf der einen Seite. Klar, für dich ist es die Rettung und, also ich meine, das ist ja dann auch niemandem schuld, ja, also die Dinge passieren ja, wie sie passieren so, aber irgendwie wartet man dann ja doch darauf, dass jemand stirbt so. Also wie war das für dich, diese Zeit? Also stelle ich mir ganz, also emotional ganz seltsam vor, irgendwie so zwischen Hoffen und irgendwie ja doch so einem komischen Grundgefühl. Wie war das für dich?
Ja, also was mir ganz, ganz wichtig ist, immer zu sagen, ich habe nicht darauf gewartet, dass ein Mensch stirbt. Darauf habe ich nicht gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass ein Mensch zu Lebzeiten eine Entscheidung für sich getroffen hat zum Thema Organspende. Und ich hätte niemals meinem Spender oder meiner Spenderin den Tod gewünscht. Niemals.
Nee, natürlich also, nicht, das meine ich nicht. Aber es muss ja passieren, damit ein Herz frei wird.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Es ist ein total seltsames Gefühl, weil man da im Krankenhaus liegt, man wartet, man weiß, da ist jetzt ein Mensch, der tanzt noch auf der Erde rum, der lebt noch ganz normal sein Leben. Ich weiß, er wird in wenigen Wochen sterben, ich kann es ihm aber nicht sagen, weil ich kenne ihn nicht, ich kenne diesen Menschen nicht. Und das ist schon eine ganz komische Situation.
Glaube ich, ja.
Gleichzeitig sitzt man dann im Krankenhaus und ich war auf der hochdringlichen Liste, das heißt, ich habe auch im Krankenhaus warten müssen auf das Herz. Und es ist im Prinzip, also für mich hat es sich angefühlt wie ein Gefängnis, weil ich nur in dem Bett liegen konnte. Ich durfte maximal auf den Gang raus und du hast nichts zu tun. Also du wartest Tag ein, Tag aus auf den Tag X. Du weißt ja auch gar nicht, wie lange es dauert.
Wie lange dauert es denn im Schnitt in Deutschland?
Im Schnitt weißt 4 bis 6 Monate.
Okay, wow.
Also auf der hochdringlichen Liste, auf der T-Liste, transplantabel, das ist noch die Vorliste sozusagen, da wartet man noch viel länger. 4 bis 6 Monate auf der hochdringlichen Liste, wenn man ein großer, schwerer Mann ist, wartet man bis zu 1 Jahr. Wenn man ein Kind ist, bis zu 3 Jahre im Krankenhaus. Also die Zahlen sind bei uns
Weil das Herz natürlich auch immer zur Statur passen muss, so, gell?
Genau, also ein Kind kann auch nur ein Kinderherz bekommen. Zum Beispiel. Es würde jetzt kein Herz von einem, keine Ahnung, 1,80 Mann bekommen können, beispielsweise. Von daher, also die Situation in Deutschland ist wirklich dramatisch, was das Thema Organspende angeht. Wenn man vergleicht, in Spanien wartet man ungefähr 2 Wochen auf ein Herz. Also um mal so ein Gefühl zu bekommen, ist das wirklich schlimm bei uns. Ich hatte aber das große Glück, dass ich eine seltene Blutgruppe habe und umso seltener die Blutgruppe, umso weniger lange muss man warten. Klingt komisch, weil denkt er ja, es sterben ja auch weniger mit dieser Blutgruppe, stimmt. Aber wenn jemand stirbt, dann gibt es kaum Anwärter auf diese Herzen. Also dann wartet kaum jemand darauf und von daher geht es eben im Durchschnitt dann schneller. Und ich habe nur 33 Tage, Gott sei Dank, warten müssen, bis es dann damals um 12:30 in der Nacht an der Tür geklopft hat, die Ärztin zu mir reinkam und zu mir ins Bett kam und dann meinte, Frau Schwab, jetzt geht's los, Ihr neues Herz ist da.
Und hattest du Angst vor dieser OP? Also das ist ja schon auch echt ein Brett irgendwie.
Ja.
Oder warst du einfach so voller Vorfreude, dass du gesagt hast, okay, jetzt beginnt der bessere Teil so der ganzen Geschichte?
Also ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig Respekt vor der OP, keine Frage. Nicht, dass ich hatte nicht große Angst, dass ich dran sterbe, also dass das schief geht und dass ich dann sterbe. Da hatte ich weniger Angst davor. Ich wusste, die Ärzte haben zu mir gesagt damals, 95% überleben die OP. Ich hatte auch, ganz komisch, ich hatte ein extremes Urvertrauen damals. Also ich wusste, das wird gut gehen. Keine Ahnung, ich hatte dieses Gefühl. Und von daher, das war gar nicht so das, wovor ich so sehr Angst hatte, sondern eher vor den Schmerzen, dem danach, wie geht's mir danach. Es ist halt trotzdem, das Brustbein wird aufgesägt, man ist an der Herz-Lungen-Maschine in der Zeit angeschlossen. Also das sind schon ganz schöne Bretter, die man da über sich ergehen lassen muss. Von daher doch, also ich hatte heiden Respekt vor dieser OP, aber ich war für alles bereit. Also für mich gab es keine andere Option. Von daher dachte ich mir, Leute, macht's bitte. Wurscht, wie schmerzhaft das wird, egal, aber für mich gab es nur.
Du bist ja an dem Punkt auch schon durch viel durchgegangen. So.
Ja, also, richtig.
Du wusstest ja auch irgendwie so, du kannst es, gell? Also,
ja. Ich muss. Und es ist die einzige Option, die mir bleibt. Von daher Augen zu und durch. Und von daher, ja, habe ich das auch so gemacht. Auch wenn eine Achterbahn der Gefühle damals in mir los war.
Und wie war das dann am Anfang für dich, mit diesem Spenderherz zu leben? Also ist es, keine Ahnung, fühlt sich das anders an als das eigene Herz? Oder ist es irgendwie eher eine Kopfsache? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also in den ersten Tagen war es schon total seltsam, würde ich sagen, weil dieses Herz plötzlich so regelmäßig geschlagen hat und sehr stark geschlagen hat. Das neue Herz war ein Ticken größer als mein altes. Das heißt, ich habe es auch irgendwie stärker gespürt. Also ich habe es so richtig gegen meinen Brustkorb hämmern fühlen. Und gleichzeitig aber so regelmäßig. Also ich habe auch immer wieder auf dieses EKG neben mir geguckt und diesen Herzschlag, also diese Linie verfolgt, weil ich einfach so fasziniert war, wie regelmäßig dieses Herz schlägt im Vergleich zu meinem alten Herz. Und das war total faszinierend. Also ich war sehr ehrfürchtig und ich war so, Gott, was, wow, also dass das so gut funktioniert, dieses Herz und dass das jetzt in mir drin ist und das ist so stark, dass es gegen meinen Brustkorb richtig hämmert. Das war schon sehr, ja schon fast ein bisschen einschüchternd, muss ich sagen. Und aber gleichzeitig eben wunderschön zu sehen, dass das jetzt einfach funktioniert und dass das so gut klappt. Und ja, ich habe dann anfangs den ersten Monaten immer gesagt, wir sind in der Kennenlernphase, wir zwei. Weil
mittlerweile kennt ihr euch.
Ja, mittlerweile kennen wir uns gut. ich habe jetzt auch seine Macken, seine Ticks manchmal, habe ich jetzt auch schon rausgefunden, bin mittlerweile entspannter, wenn es dann doch mal holpert, was immer noch passiert. Aber klar, ich meine, das Vertrauen in mein altes Herz, das war kaputt. Ich hatte kein Vertrauen mehr in mein altes Herz. Und wie soll man dann plötzlich in was Neues, was man noch gar nicht richtig kennenlernen konnte, was man auch nicht gesehen hat, ich habe es ja nicht gesehen, wie soll man da jetzt plötzlich von heute auf morgen Vertrauen haben? Das musste ich einfach wieder aufbauen, Stück für Stück. Ja. Und das hat auch einfach gedauert für schon eine ganze Weile, glaube ich. Es hat schon, ich würde schon sagen, dass das 1-2 Jahre gedauert hat, bis ich wirklich Vertrauen gewinnen konnte in das Herz.
Ja. Weißt du irgendwas über deinen Spender, deine Spenderin oder ist das alles komplett anonym?
Also es ist alles anonym. Man kriegt keinerlei Informationen in Deutschland. Die einzige Option, die einem bleibt, ist ein Dankesbrief, anonym an die Familie. Das heißt, ich darf den schreiben, ich darf aber nicht reinschreiben, wie ich heiße, wo ich transplantiert worden bin und so weiter und so fort. Den gebe ich an der Klinik ab. Die Klinik gibt den an die Deutsche Stiftung Organtransplantation und die lesen den Brief. Also die kontrollieren, ob der wirklich anonym ist. Und wenn ja, dann wird der weitergegeben an die Spenderfamilie. Und so, wenn ich das starte, also der Empfänger startet den ganzen Prozess. Und wenn das dann alles so geklappt hat, dann darf man auch eine Antwort von der Familie bekommen. Und das, also ich habe den Brief geschrieben, 3/4 Jahr nach der Transplantation und habe tatsächlich auch damals dann eine Antwort bekommen und so erfahren, dass ich von einer jungen Frau das Herz bekommen habe, dass sie ja vom Wesen her mir wohl sehr ähnlich war. Und so, also so habe ich so ein paar Informationen bekommen, was sehr, sehr schön und sehr heilsam war, einfach zumindest eine Vorstellung von seinem Helden oder von seiner Heldin eben zu haben. Ja.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Wie hat sich denn dein Leben nach der Transplantation verändert? Was kannst du jetzt machen, was du davor nicht tun konntest? Oder schränkt es dich auch in irgendeiner Art und Weise trotzdem noch ein? So, oder ist jetzt alles wieder normal? Also
ich muss schon sagen, also ich glaube, ich habe sehr, sehr großes Glück. Das klappt nicht immer so perfekt, wie es bei mir bisher zumindest geklappt hat. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich habe, würde ich sagen, ein fast normales Leben wieder. Ich kann wieder Sport machen, ich kann wieder reisen, ich kann wieder arbeiten, auch Vollzeit wieder arbeiten. Also ich fühle kaum Einschränkungen. Ich meine, klar, ich bin wahrscheinlich trotzdem noch öfter bei Ärzten als der Otto oder die Otto-Normal-33-Jährige. aber ansonsten, oder ich muss halt auch meine Medikamente, die sind an der Tagesordnung morgens und abends, die muss ich ganz strikt nehmen. Aber das, sag ich mal, sind so kleine Dinge im Vergleich zu dem, was vorher war. Die Einschränkungen, die ich vorher hatte, waren so viel größer als das, was ich jetzt noch an Einschränkungen habe, dass ich guten Gewissens sagen kann, das ist jetzt gerade ein Leben, das ich mit so viel Lebensqualität wieder leben kann, dass ich einfach nur dankbar bin, das zu haben, dass ich dieses große Geschenk bekommen habe, dass ich jetzt wieder leben darf und auch sehr unbeschwert leben kann. Ja, und wie gesagt, aber es ist, glaube ich, ein großes Glück. Vielleicht auch ein Stück weit Mindset. Also wie gehe ich auch dann danach mit der Erkrankung oder mit dem Thema um? Weil ich zum Beispiel auch nicht, man sagt ja immer, man wird leichter krank, weil ja die Medikamente drücken das Immunsystem runter, damit das Immunsystem mein Herz nicht angreift und abstößt. Und dadurch denkt man ja, man wird auch leichter krank. Und es gibt viele Transplantierte, die total Angst haben davor, krank zu werden, die auch immer zum Beispiel große Menschenmassen meiden, weil sie Angst davor haben, dass vielleicht da irgendwo ein Mensch ist, der krank ist und der einem dann das weitergeben könnte. Und ich bin so ein Mensch, ich denke mir, nee, also ich lasse mich davon jetzt nicht einschränken. Ich glaube, ich kann mit Ernährung, mit Sport und allem drum und dran viel ausgleichen. Und einer meiner Jobs ist ja Speaking und Business Training. Also ich gehe zu Unternehmen, mache bei Großveranstaltungen Vorträge. Ich schule Menschen im Thema Resilienz und bin da so viel unter Menschen. Und ich bin so ungefähr einmal im Jahr krank. Finde, das ist eigentlich eine echt gute
Richtig
Quote.
Richtig gut.
Dafür, dass mein Immunsystem...
Da komme ich auf mehr. Aber gut, mit Kindern ist es ja nochmal ein anderes.
Ja gut, definitiv. Aber was ich damit sagen will, ich glaube schon, dass das Mindset da schon auch viel ausmachen kann. Also wenn ich immer wieder Angst habe, oh Gott, und da passiert sicher was und da wird sicher was Schlimmes irgendwie kommen, auf mich zukommen und so. Ich glaube, dann kann ich mir das auch herholen. Wenn ich aber sage, hey, nee, ich muss auch mein Immunsystem ein bisschen trainieren und ich kann das aber auch ausgleichen mit Ernährung, Sport und so weiter und so fort und habe dieses Mindset, glaube ich, dass ich auch weniger krank werde. Und zumindest bisher funktioniert der Plan.
Es ist aufgegangen, die Theorie.
Ja, genau.
Ja. Was hast du denn generell mitgenommen aus deiner Geschichte, positiv wie negativ? Was würdest du sagen, was hat es insgesamt für dich verändert?
Viel. ich glaube, es hat mein ganzes Leben verändert in jeglicher Hinsicht. Jetzt nicht nur, jetzt so diese Krankengeschichte und den Alltag irgendwie anbelangt, sondern auch das Mindset, die Einstellung zum Leben. Mir ist sehr stark klar gemacht worden, dass das Leben endlich ist und das nicht nur immer im Alter von 80 passiert, sondern dass das jederzeit passieren kann. Dass das Leben extrem kostbar ist und wir es viel mehr genießen sollten, viel mehr dankbar sein sollten, uns nicht permanent über alles Mögliche beschweren sollten. Ne? Wir machen aus so vielen Mücken Elefanten, das so absolut unnötig ist. Und ich glaube, dass ich da eine deutlich entspanntere Einstellung mittlerweile habe als manch anderer. Ich verschiebe nichts mehr oder ganz wenig verschiebe ich nur. Ich versuche viel intensiver zu leben, als ich das früher getan habe. Ich möchte auch, oder ich habe auch verstanden, dass ich was zurückgeben will. Dadurch engagiere ich mich jetzt zum Beispiel viel in Sachen Organspende und versuche, die Menschen aufzuklären, wie wichtig einfach dieses Thema ist und dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, also es sind schon sehr viele Dinge in mir passiert, die jetzt rückblickend, glaube ich, mich zu einem jetzt summa summarum zu einem glücklicheren Menschen gemacht haben. Weil ich einfach viel...
Erstaunlich eigentlich, gell? Das höre ich so oft, dass so eine Geschichte, die ja eigentlich, wo man denkt so, boah, wie kann ein Mensch so viel aushalten, dass man irgendwie dann in der Rückschau sagt, nee, das war irgendwie, hat mich bereichert.
Ja, ich finde es immer so traurig, weil wir Menschen brauchen gefühlt immer so diese heftigen Dämpfer, um anders übers Leben nachzudenken.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ja, also ich glaube, also ganz häufig brauchen wir das leider. oder wir schätzen auch meistens die Dinge erst, wenn sie weg sind. Ne? Thema Gesundheit oder auch Familie. Ja, kann man ja alles irgendwie mal verschieben, das Treffen und so. Und plötzlich ist es eben nicht mehr möglich. Also wir brauchen immer diese heftigen Dämpfer, um das zu realisieren. Und ja, ich glaube, man kann rückblickend jetzt auf meine Geschichte, kann man zurückschauen und sagen, wie viel Pech hatte ich, um Gottes Willen. Und genauso kann man aber, und die Einstellung habe ich dann übernommen, sagen, mein Gott, wie viel Glück hatte ich eigentlich? Wie viel Glück hatte ich, dass ich zweimal reanimiert worden bin, dass ich zweimal 5% Überlebenswahrscheinlichkeit erwischt habe bei den Reanimationen? Wie viel Glück hatte ich, dass ich ein Spenderherz bekommen habe? Ja. Wie viel Glück habe ich, dass ich in Deutschland lebe und ein Gesundheitssystem hier habe, das funktioniert? Also das sind schon, das ist eine Einstellungssache, ne? Sehe ich das Glas halb voll oder halb leer? Und ich habe mich definitiv fürs halb voll entschieden, weil es sich damit einfach leichter lebt.
Jetzt hattest du es ja schon angesprochen, du bist Trainerin und Speakerin rund ums Thema Resilienz auch. Was sind denn so deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen für mehr Resilienz in herausfordernden Lebensphasen oder vielleicht auch, wenn Situationen eben unvorhersehbar sind, nicht gut planbar sind, ja, auch beängstigend sind irgendwo. Was hast du da für dich mit rausgenommen? Was hat dir geholfen?
Mir hat viel geholfen. Und mir hat auch nicht nur das geholfen, was einem die Theorie über Resilienz erzählt oder die Wissenschaft über Resilienz erzählt, sondern viel, was ich auch für mich im praktischen Leben mitnehmen konnte. Also das ganze Thema zum Beispiel Flexibilität, so die Bereitschaft, das, was einem das Leben gibt, auch anzunehmen und daraus etwas zu machen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Sache gewesen. Wäre ich immer starr, ich hatte immer den Plan, ich will erfolgreich, beruflich erfolgreich werden, ich will Karriere machen und so weiter und so fort. Und ich hatte auch einen konkreten Plan, wie, wenn ich an diesem Wie hängen geblieben wäre und auf Biegen und Brechen das hätte haben wollen, ich wäre immer gescheitert. Jetzt am Ende bin ich auch beruflich erfolgreich geworden, nach der ganzen Geschichte, mit meiner Geschichte. und war aber nur, weil ich flexibel war, weil ich bereit war, diese Steine, die mir das Leben in den Weg gelegt hat, zu nehmen und daraus was Schönes zu basteln. Und ich bin überzeugt davon, dass wir aus allem Negativen auch irgendetwas für uns mitnehmen können. Nicht, dass wir aus allem einen Sinn ziehen können, das ist, glaube ich, schwierig, weil aus zum Beispiel Tod kann man meines Erachtens nach nicht viel Sinn ziehen. Aber ich glaube, man kann aus allem etwas lernen, für sich mitnehmen und vielleicht dann etwas für sich mitnehmen, was einem dann in späteren Zeiten wiederum hilft. Also so grundsätzlich diese Einstellung hat mir total geholfen, auch diese Flexibilität. Gleichzeitig war für mich auch das Thema Verantwortung ganz wichtig. Also dass ich nicht nur da sitze, jammere, mich in diese Opferrolle begebe und handlungsunfähig mich damit mache, sondern dass ich tatsächlich dann an gewissen Punkten für mich Verantwortung übernehme und die nicht bei den Ärzten lasse. Beispiel dieser Arzt damals, der gesagt hat, nee, sie haben keine Chancen auf ein Herz. Wo ich dann gesagt habe, nee, stopp. Ich gehe jetzt nicht aus diesem Krankenhaus. Genau. Ich gehe jetzt nicht aus dem Krankenhaus raus. Jetzt schauen wir erst einmal, dass die Experten das beurteilen und dann schauen wir weiter, weil ich glaube, dass sie das als Nicht-Transplantationsarzt nicht optimal einschätzen können und habe dann Verantwortung für mich übernommen. Und ich habe auch an vielen anderen Punkten Verantwortung übernommen. Ich habe, nachdem die Ärzte immer wieder verzweifelt waren und nicht wussten, was sie noch mit mir machen sollen, ich habe irgendwann angefangen, selber Studien zu lesen. Oder ich habe Kontakt zu Selbsthilfegruppen aufgenommen. Und die Selbsthilfegruppe war am Ende der entscheidende Schlüssel, um damals zu dem Arzt zu kommen, der dann wirklich das alles in die Wege geleitet hat mit dem Thema Transplantation. Also Verantwortung übernehmen und sich damit aus dieser Opferrolle rauskämpfen, war auch für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und dann gibt es noch viele andere Dinge. Wie gesagt, man kann ganze Seminare damit füllen.
Kann man wahrscheinlich auch in deinem Buch nachlesen, oder?
Auch, ja, genau, richtig. Ja. Im zweiten Buch
das
vor allem.
Verlinken wir einmal in den Shownotes.
Genau.
Kann man sich da noch ein bisschen zu belesen. Ja, dieses sehr Thema von Fahren auf Sicht, also nicht so richtig wissen, wie es weitergeht und auch diese Unsicherheiten aushalten können, ja, also einfach wirklich, also keinen klaren Fahrplan zu haben, keine klare Perspektive, das haben ja auch viele Eltern von Kindern mit komplexen Herzfehlern, was würdest du denen mitgeben, um sich nicht in dieser Unsicherheit und in diesen Ängsten zu verlieren, sondern halt eben das, wie du sagst, vielleicht im Moment zu leben oder vielleicht auch einen ganz anderen Blick auf die Situation zu entwickeln?
Ja, ich glaube, diese Unsicherheit entsteht vor allem, wenn man stellt sich häufig wahrscheinlich als Elternteil die Frage, Mensch, wo steht denn mein Kind, wenn es dann irgendwann mal 20 ist, 30 ist? Gibt es mein Kind überhaupt noch, wenn es so alt ist? Ich glaube, was einem, die Fragen wird man wahrscheinlich auch nicht beantworten können, egal wie viel Informationen sich man vielleicht auch einholt. Vielleicht kann man dann auch noch nicht 100% sagen, ja, geht es gut oder geht es nicht gut, so wie es bei mir halt auch war. Aber mir hat damals geholfen, nicht so weit nach vorne zu schauen, sondern im Moment zu sein. Und ich plane zum Beispiel nicht mehr. Bei mir gibt es keine 5-Jahres-Pläne mehr. Gibt es nicht mehr. Und erst recht keine 10- oder 15-Jahre-Pläne. Gibt es nicht mehr. Weil ich verstanden habe, dass diese Pläne machen, das ist automatisch mit Frustration verbunden, weil das Leben immer einen anderen Plan hat als wir und wir verlieren im Kampf gegen das Leben. Also das Leben hat immer einen anderen Plan und der wird durchgezogen und nicht unser eigener. Und von daher, ich habe damals gerade in dieser kritischen Zeit von Tag zu Tag gelebt oder meinetwegen auch noch von Monat zu Monat, aber nicht mehr von 5-Jahresplänen oder so geträumt. Sondern ich war im Moment und ich habe versucht, mir den Moment so schön wie möglich zu machen, die Zeit, in der Zeit auch meine Ressourcen sinnvoll einzusetzen und mich auch darum zu kümmern, dass ich genug Energie immer habe, also in Form von, ich habe immer wieder auch Dinge gemacht, die meinen inneren Akku sozusagen aufgeladen haben, die mir gut getan haben, wo ich wieder Kraft gesammelt habe für Zeiten, wo es dann vielleicht wieder schwieriger wurde. Also eher haushalten mit meiner Energie, das war so das, worauf ich meinen Fokus gelegt habe und mehr den Fokus auf das Hier und Jetzt statt auf das, was ist in 5 Jahren. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen.
Ich würde sagen, das ist ein tolles Schlusswort, das hilft bestimmt ganz vielen. Ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses persönliche, inspirierende Interview und deine besondere Perspektive aufs Leben. Vielen, vielen Dank, dass du uns da heute mitgenommen hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass das vielen, die uns heute zuhören, hilft und vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel eröffnet. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonnier uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.